Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass du heute zugeschaltet hast, auch wenn es in der Form ist, wo wir sonst uns nicht so gewöhnt sind, wenn wir uns ein bisschen näher hätten. Aber ich hoffe trotzdem, dass du Gemeinschaft erleben darfst, dass du erleben darfst, dass Jesus bei dir ist und dass er uns verbindet, auch wenn wir jetzt vielleicht immer ein bisschen auseinanderliegen. Ich wünsche dir von Herzen einfach Gottes Begegnung. Wir werden heute in etwas Neues starten. Wir haben die letzten Wochen, ja, man kann schon fast sagen Monate, uns ziemlich intensiv auseinandergesetzt mit dem Zeichen Gott. Mit dem Zeichen Gott, wo Gott sein Volk gegeben hat und der Bedeutung für uns heute. Und wir werden mit heute eintauchen in ein anderes, so ein Gebot vom Neuen Testament. Nämlich in die Bergpredigt, wie wir uns da hinten angeschrieben haben. Wir werden eintauchen in die nächsten Wochen und auch Monate, in die Bergpredigt und entdecken, was sie uns zeigen hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass bevor wir reintauchen in die Bergpredigt, wenn die so groß ist, dass man ein paar Fragen klärt und es uns drumherum ein bisschen anschaut. Auch. Und darum, wenn wir heute in dieser ersten Predigt auch ganz bewusst einen grossen Zeitpunkt oder einen grossen Abschnitt davon nehmen, um uns ein bisschen auseinandersetzen mit der Bergpredigt so im Allgemeinen. Und unserem heutigen Thema, der Herausforderung der Maßstäbe, ein Teil aus der Seligpreisungen. Ich weiss nicht, was du genau kennst von der Bergpredigt. Aber ich meinte, wenn wir rumhören, dann gehört die Bergpredigt, so nennst du zeigen Gott, vermutlich auch zu den Sachen, die bekannt sind aus der Bibel. Viele kennen aus der Bergpredigt Geschichte vom Mann, der das Haus auf Fels gebaut hat, auf Sand. Oder das Gleiche ist der Gleich mit Salz und Licht zum Beispiel, oder eben Seligpreisungen. All diese Sachen kennt man vielleicht. Vielleicht bist du ja vertraut damit, vielleicht kennst du das gut. Die Bergpredigt, da müssen wir uns vielleicht ein bisschen die Illusionen in unserem Predigt, die ist nicht gegeben worden auf einem Spitzhof, auf einem brutalen hohen Berg mit Schnee bedeckt oder so. Vielleicht ist es nur ein Hügel gewesen. Tatsache ist aber, dass der Text uns sagt, dass Jesus auf den Berg gestiegen ist und seine Jünger mitgenommen hat. Und wir lesen das in Matthäus 5, in den ersten zwei Versen, da heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Jesus hat seine Jünger auf die Seite genommen und hat ihnen ein paar ganz zentrale Sachen sagen über Prinzipien, wie es abläuft im Reich Gottes. Und Reich Gottes, das ist ein Thema, das extrem wichtig ist im Matthäus-Evangelium. Jesus ist gekommen, Reich Gottes zu bringen. Ich habe euch darum ganz zum Anfang drei Fragen mitgebracht. Drei Fragen, die uns bewegen in den nächsten paar Minuten. Und zwar sind es drei Fragen, vielleicht hast du nicht genau hier an diesem Text. Aber ich meinte, wenn ich herumhöre, bei den Leuten, wenn ich Kommentatoren lese, wenn ich so etwas höre, was andere erzählen, wie es ihnen geht damit, was im Religionsunterricht zum Beispiel auch erzählt wird dazu, dann merke ich, dass sich die Sachen gut bewegen. Vielleicht Fragen, die nicht klar sind. Punkte, die offen sind. Und drei Fragen erst. Ist die Bergpredigt authentisch? Hat Jesus sie wirklich so gesagt? Die zweite Frage, ist die Bergpredigt aktuell für uns und relevant oder ist sie veraltet? Und die dritte Frage, ist die Bergpredigt, sind das Maßstäbe, sind die umsetzbar? Sollen, können wir sie einhalten oder sind das einfach so ideal, aber nicht realisierbar? Ich weiß nicht, ob das genau die drei Fragen sind, die du am Text hast. Vielleicht fragst du ja auch, wieso stellst du so Fragen, das ist doch alles logisch. Ja, so ganz logisch ist es nicht. Und viele von diesen Fragen geben effektiv Grund zur Diskussion. Und es ist gut, wenn wir uns Klarheit über diesen Punkt verschaffen. Und darum die erste Frage, ist die Bergpredigt authentisch? Also heisst das, hat Jesus die genau so gesagt, wenn wir sie in Matthäus 5, Kapitel 5 bis Kapitel 7 vorfinden? Ist das genau so gewesen? Wir fragen uns ja, warum soll es nicht so gewesen sein? Es gibt gewisse Ausleger, Theologen, die der Ansicht sind, ja nein, so ganz genau so ist das vermutlich nicht gewesen. Sie stützen sich vor allem darauf, dass sie sagen, nein, der Matthäus hat da sicher Wort von Jesus genommen, da hat Jesus alles gesagt, also das ist ein positiver Ansatz, da hat Jesus alles gesagt, aber nicht genau in dieser Reihenfolge, und der Matthäus hat da geschickt verpackt. Der hat das ganze Päckchen gegeben und hat es dann so angestellt, und so ist die Bergpredigt entstanden. Also Matthäus hat die Form gegeben, Jesus ist sehr wohl der Inhalt gegeben. Und die Aussage ist nicht ganz haltlos. Also man kann jetzt nicht einfach so sagen, zack, nein, ist kein gutes Argument. Sie hat sich auch immer über Zeiten gehalten, ist es wirklich so. Und es gibt effektiv gute Gründe, um da etwas vorzustellen. Ein Grund ist zum Beispiel, wieso erzählt nur der Matthäus von dem? Die anderen Evangelien schweigen darüber. Der Matthäus hat eine ganz spezielle Art, sein Evangelium zu präsentieren. Er macht das nicht wie die anderen. Und wenn du vielleicht schon mal die vier Evangelien aufmerksam gelesen hast und verglichen hast, hast du vielleicht festgestellt, oh, da steht nicht überall genau das Gleiche drin. Da hat es Differenzen. Das eine kommt bei dem vor, beim anderen nicht. Gewisse Sachen finden sich an mehreren Orten, gewisse aber gar nicht. Gewisse Sachen schreibt der eine ein bisschen früher in seinem Bericht und der andere ein bisschen später. Ich möchte ja als erstes gerade mal sagen, ja, es hat Differenzen, es hat Unterschiede. Aber ganz wichtig, es hat keinen Widerspruch. Es widerspricht sich nicht. Und die Unterschiede kommen eigentlich daher, dass jeder Schreiber einen anderen Akzent gelegt hat. Keiner von diesen vier Evangelienschreibern hat genau den gleichen Blickwinkel und das gleiche Anliegen gehabt. Vielleicht ist es aber auch so gewesen, dass Jesus gewisse Sachen vielleicht mehrmals gesagt hat oder mehrmals gemacht hat und darum die vier Schreiber nicht als genau gleiche denken, darum vielleicht Abweichungen. Dann müssen wir uns aber auch bewusst sein, in diesen vier Evangelien ist kompakt, verpackt, geschrieben über 3,5 Jahre vom Wirken von Jesus Christus. Also es dürfen wir erst relativ schon recht komprimiert, kondensiert, alles zusammenpackt. Also Jesus hat bestimmt noch nie gemacht. Aber das, was dort steht, ist das, was wir nicht haben. Das, was wichtig ist für uns. Aber das heisst, vielleicht haben andere eine andere Auswahl getroffen. Es ist wichtig, dass man bei Matthäus sehen, dass er sein Evangelium ganz geschickt gestaltet hat. Und da ist halt eine typische Jude. Die Juden sind sich gewöhnt, dass ihre Bücher aus der Bibel, schon im Alten Testament, ganz geschickt angeordnet sind. Der Aufbau ist logisch, ist konstruiert. Und der Matthäus hat da sich auch führen lassen. Und ich will auch so ein paar Sachen sagen, so ein paar Gedanken. Der Punkt 1 ist, der Matthäus packt alles rund um 5 Reden von Jesus Christus. Und die 5 Reden, und das ist da, was spannend ist, die 5 Reden hören alle mit dem gleichen Satz auf. Und zwar fast wortwörtlich. Heisst immer, und wo Jesus da gesagt hat, oder Zuhörer haben es gehört, und sie haben da stund gewesen, und dann kommt eine Reaktion. 5 Reden, das ist nicht zufällig. 5 Reden ist nicht zufällig. Vielleicht erinnern die 5 Reden an etwas, was früher noch war. Er hat den Schwerpunkt, ich will mit meinem Text das jüdische Volk erreichen. Der Matthäus hat eigentlich sein Anliegen, ich will am Juden den Jesus der Matthäus schreibt in seinen Gedanken mit dem Aspekt, der Jude muss es können verstehen, um was es geht mit Jesus Christus. Also der Matthäus hat nicht absichtlich vertraut. Und jetzt wird die Antwort darauf geben, auf die erste Frage. Ich glaube, das Evangelium ist ganz klar so geschrieben, wie es passiert ist. Ich glaube, dass die Rede so gehalten worden ist. Ich glaube, dass die Unterschiede uns nicht Angst machen müssen, weil alles geführt worden ist durch den Geist Gottes und Gott macht keinen Fehler. Also ist die Auswahl unter seiner Führung passiert. Und ich kann ruhig darüber sein. Nun, der Matthäus hat ein Ziel vor Augen gehabt. Ich will am Juden Jesus näher bringen. Und darum fängt er ja an, als Einziger im ersten Kapitel, mit dem Stammbaum von Jesus. Er knüpft an mit dem, was im Alten Testament war und verbindet sofort mit Jesus Christus. Hey, der Jesus ist der, der das Alte Testament davon erzählt. Was ist der, der darauf wartet? Und dann nochmal zurück zu diesen fünf Reden. Es ist bestimmt kein Zufall, dass es fünf Reden sind. Das Gesetz der Juden, das Gesetz von Mose, ist ebenfalls abgebildet in fünf Büchern. Also fünf Bücher, fünf Reden. Noch ein anderer Punkt. Es ist bestimmt kein Zufall, dass der Matthäus mit der Bergpredigt anfängt. Mit der grössten, vielleicht auch mit der, die uns heute am bekanntesten ist, da hätte er auch nicht gewusst, aber mit der grössten, aber vor allem inhaltlich Bergpredigt. Ich glaube, jedem Juden hat es geschält in den Ohren und die haben sofort verstanden, was man meint. Gott hat an Mose auf dem Berg sein Gesetz gegeben. Und Jesus gibt auf dem Berg seinen Jüngern seine Regeln durch. Und eigentlich hat jeder Jude, der das Alte Testament gut kennt hat und verankert war, hat müssen verstehen, dass eigentlich der Matthäus so den Finger auf etwas legt und sagt, hey, ist der Jesus nicht etwa der, den wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 18, 15, das heißt, Gott wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk, auf den sollt ihr hören. Ankündet, und jetzt ist Jesus da auf dem Berg und verkündet die Predigt. Ich habe schon gesagt, persönlich glaube ich, dass die Bergpredigt eine Einheit bildet. Es ist für mich sehr schwer vorstellbar, das auseinanderzubringen. Für was verwendet der Matthäus so wichtige Details? Am Anfang, dass er sagt, wir gehen auf und vom Berg und am Schluss sagen, dass sie sind wieder oben runtergekommen. Er ist zu fest in den Details drin, für das man einfach sagen kann, nein, es ist einfach so zusammengebettet. Ich glaube, das ist so, wie es da steht. Ich glaube darum auch, dass es wichtig ist, dass man das Ganze als Ganzes sieht in der Bergpredigt und dass man nicht sinnend auseinanderfliegt. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten aber ganz bewusst auf einzelne Abschnitte der Bergpredigt eingehen, aber das Gesamt nicht aus den Augen führen. Und jetzt die zweite Frage. Ist die Bergpredigt für uns noch relevant? Und ich glaube, da können wir relativ recht schnell eine Antwort geben. Ja, ich glaube, sie ist wichtig für jeden von uns und relevant auch. Warum? Sie ist wichtig, weil sie uns aufzeigen soll, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir in unserem Alltag funktionieren. Und sie ist relevant, weil Jesus Fragen anspricht in dieser Bergpredigt, wo wir genau die gleichen haben wie heute. Die sind mitten aus dem Alltag rausgenommen. Wir bewegen uns mit den gleichen Fragen wie dort zu machen. Ich glaube, es sind extrem wichtige Fragen. Da ist zum Beispiel Fragen wie, wozu bin ich eigentlich da? Was definiert mich? Was macht mich aus? Wie gehe ich mit Sachen um, die mir anvertraut worden sind? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Ich glaube, die Bergpredigt ist total top aktuell, trotz 2000 Jahren nicht verloren an ihrer Aktualität. Und ich glaube, sie wird zu dir reden, egal an welchem Punkt du heute stehst. Und dann kommen wir zu der dritten Frage, und da ist unter den Christen auch nicht immer nur einheitliche Meinungen. Und zwar in das Spannungsfeld hinein, sind die Maßstäbe, die Jesus da setzt, wirklich umsetzbar? Und ich werde da ganz bewusst den Maßstab zeichnen und jetzt soll es auch gehen. Sind die Maßstäbe, die Jesus da setzt, wirklich umsetzbar? Oder ist da vielmehr ein Ideal, das Jesus zeichnet? Hat Jesus sich das wirklich so gedacht, dass wir das eins zu eins übersetzen? Oder hat er nicht einfach übertrieben Witz? Es war trotz mal zur Zeit von Jesus ganz üblich gewesen, dass die Rabbiner, wenn sie ihre Gesetze so verkündet haben oder erklärt haben, eine Tendenz hatten zu übertrieben. Man hat überzeichnet. Aber wir stellen fest, wenn wir Bergpredigt aufmerksam lesen, bei Jesus ist das nicht so. Wir stellen fest, er erwartet, dass das passiert. Er erwartet, dass wenn jemand, ein Mensch ihm will nachfolgen, dass er genau im Prinzip auch lebt. Er geht davon aus, dass ein Mensch, das ernst meint mit ihm, auch nach diesen Prinzipien sich versucht auszurichten. Und darum ist es auch wichtig, dass man gut versteht, an wer ist denn die Bergpredigt gegeben. Weil es ist nicht jeder in der Lage, die Bergpredigt auch umzusetzen. Einfach so. Am Anfang haben wir es gelesen, Jesus hat seine Jünger auf die Seite genommen und hat sie unterrichtet. Und genau da ist der Punkt. Die Bergpredigt ist nicht dazu da, eine Politik zu machen. Die Bergpredigt ist, obwohl es schöne und gute Maßstäbe sind, nicht dazu da, ein Werteprinzip aufzustellen, das für eine ganze Gesellschaft gilt. Sondern die Bergpredigt richtet sich explizit an den Menschen, der sein Leben mit Jesus führen will. An den Menschen, der Jesus nachfolgen will. An den Menschen, der sagt, Jesus, du bist alles für mich. Nimm mein Leben, ich will mit dir unterwegs sein. An den richtet sich es. Und wenn du so unterwegs bist, dann darfst du die Bergpredigt auch nicht anschauen wie eine Checkliste. So quasi Punkt 1 abgehört, gehen wir zu Punkt 2. Und wenn ich alles habe, dann bin ich ein Nachfolger. Nein, es ist kein umgekehrt rum. Wenn du ein Nachfolger bist in Jesus Christus, willst du das umsetzen. Er zeigt dir den Weg. Und Jesus sagt ganz klar, ihr sollt euch unterscheiden, liebe Jünger. Wenn ihr die Werte, die Prinzipien umsetzt, dann unterscheidet ihr euch von allen anderen. Und ihr macht Menschen um euch immer lustig und sagt, boah, so wie der würde ich auch gerne. Ich sehe etwas in dem, was ich nicht will. So dass wir dürfen ein Zeugnis sein für Jesus Christus. Und die Frage, und jetzt komme ich wieder auf den Maßstab zu reden, die Frage ist, was ist die Bergpredigt für dich? Ist es eine Checkliste, wo du einfach abhakst und sagst, so, jetzt habe ich es erreicht. Oder aber sind es Prinzipien, wo du sagst, ich will denen nachfolgen, die sind für mich wichtig. Aber jetzt werden wir rein starten in unsere heutigen Verse. Das alles ist so allgemein für die Bergpredigt. Wir werden jetzt konkret werden und uns darauf ausrichten, auf unseren heutigen Text, und auch hier schauen wir nur den ersten Teil an. Wir werden nämlich in die Glückseligen, oder die Glückseligpreisungen, wie man es auch immer nennt, Seligpreisungen reinstarten. Und nur den ersten Teil. Wir schauen gerade mal drei Verse an miteinander. Und wir werden feststellen, dass das Leben bei weitem schon für heute. Aber zuerst, kennst du folgenden Gedanken? Dass du jemanden siehst, leck geht es dir gut. Wenn ich sehe, dass der wieder ein neues Auto fährt, boah, der hat es dir gut. Oder wenn ich sehe, der Müller hat wieder einen neuen Traktor, boah, der hat es gut. Oder wenn ich Familien anschaue, die es gut hat miteinander, die aufeinander achtet, einander Sorge gibt, da ist füreinander, boah, der hat es gut. Oder jemand, der eine gute Altersvorsorge hat, oder einen Lotto gewonnen, und auch wenn ganz vieles davon jetzt so tönt wie vergleichen, muss es nicht immer negativ sein. Man kann durchaus auch positiv dem gegenüber sein und sagen, boah, dem geht es gut, ich freue mich für ihn. Das mag ich dem gönnen. Schön, dass er es so gut hat. Und zwar ist da etwas in uns innen, das ausmacht, dass wir finden, dem geht es gut. Etwas in uns innen, wo man so wirklich so kategorisieren und sagen, wohl, das das ist erfüllt, ich glaube, dem geht es gut. Witzig ist, dass man von außen betrachtet und innerlich in einem ganz anders aussieht. Wir schauen von außen und finden, mal, der ist doch glücklich, dem geht es gut. Und darum geht es genau bei unseren Seelenpreisungen heute. Und ich weiss nicht, wie du vertraut bist mit dem Wort Selig. Das ist jetzt vielleicht nicht das Wort, das uns in unserem Alltag brauchen, Selig. Selig brauchen wir vielleicht noch so beim Thema im Umgang mit Verstorbenen. Gott hat ihn selig. Aber was heisst Selig genau? Was will es bedeuten? Was heisst das Wort? Gewisse Bibelübersetzer sagen eben, Luther zum Beispiel hat gewählt, selig sind. Andere übersetzen, wenn glücklich sind. Mein persönlicher Favorit ist die neue Genfer Übersetzung, die sagt, glücklich zu preisen sind. Weil für mich selbst glücklich ein bisschen zu kurz gelingt. Glücklich zu preisen sind. Wie wollen uns die ersten 5 Verse noch vorlesen? Oder beziehungsweise Verse 3 bis 5. Die ersten 2 haben wir schon gehört. Er sagte, Matthäus 5, Vers 3. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Was genau steckt also jetzt hinter dem Wort glücklich sind? Ich glaube, wenn wir uns fest auf das Wort glücklich und Glück, so wie wir es verstehen, fokussieren, wenn wir uns darauf versteifen, gehen wir am Ziel vorbei. Dann ist einfach da nicht da, was der Text meint. In unserem Verständnis bedeutet Glück, wer hat der Glück gehabt? Glück ist ein Produkt von Zufall. Und dann denke ich, wenn wir das denken, wenn wir das Verständnis haben, haben wir zwei große Probleme. Dann heisst der Fall, dass mein Glück vom Zufall abhängig ist. Alles, was ich mache, ist ein Zufallsprodukt. Und ich glaube nicht, dass da Jesus will sagen. Und das andere Problem ist, damit ich Glück kann haben, muss ich in dem Fall leisten. Damit die möglichst hier kommen, damit die möglichst die Sachen erfüllen, eben wieder die Checkliste, oder? Und ich glaube, auch das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Die beiden Sachen können es nicht sein, es geht weiter. Das griechische Wort, das dahinter steckt, beschreibt eine Person, wo man gratulieren kann. Die in unseren Augen gesegnet ist und wo es einem gut geht. Und dabei geht es nicht darum, ob die Person reich ist, ob sie sich gesegnet fühlt. Es ist ein Zustand, der nicht von deiner Leistung abhängig ist. Das glücklich zu preisen definiert eigentlich nichts anderes als eine Beziehung. Jesus sagt, glücklich sind die, oder selig sind die Beziehung zwischen Gott und sich geregelt haben. Glücklich sind die Menschen, die in dem Verhältnis, in dieser Beziehung zu Gott unterwegs sind. Die wissen, wer der Gott für sie ganz persönlich ist. Also glücklich zu preisen, ist eine Definition von einer Beziehung. Meine Beziehung zu Jesus. Und Jesus lenkt dann den Fokus extrem aufs Wichtige. Er sagt, hey, es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht um das, was du tust, sondern dieses Glück definiert sich über deine Beziehung zu mir. Zum Vater im Himmel. Und wenn das stimmt, dann bist du glücklich. Es gibt eine große Gefahr beim Auslegen von der Seligpreisungen, dass man angeht und sagt, gut, das sind mehr oder weniger 8 verschiedene Punkte, 8 Typen, die Jesus hier anspricht. Also zum Beispiel die Armen, die Sanftmütigen, gut, jetzt reden wir zu denen. Wenn du so bist, so ist es. Und das wäre, wie Jesus für sagen, so jetzt 90% lassen wir mal weg, jetzt rede ich zu den Sanftmütigen. Jetzt lassen die anderen weg, jetzt rede ich zu denen. Und ich glaube, das ist es nicht. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Jesus will eigentlich, dass wir uns ganz im Blickfeld behalten. Jesus beschreibt in dem ganzen Abschnitt von der Seligpreisungen eigentlich einen Charakter, einen Wissenszug von seinem Jünger. Der, der ihm nachfolgen will, das ist das Gesamtpaket. Da wird nicht rausgepickt, da habe ich noch ein bisschen, da habe ich noch nicht, dort brauche ich es noch nicht. Sondern es gehört alles dazu. Es sind nicht 8 verschiedene Typen, sondern es ist ein Typ, nämlich der Nachfolger von Jesu, der sich in diesen 8 Wesenszügen aufzeigen soll. 8 Sachen, die sollen das Licht bringen, ob ein Mensch mit Jesus unterwegs ist oder nicht. Und das sind Merkmale, die ganz alltäglich sind, die zumindest in unserem Alltag verankert sind, wo Menschen sollen sehen, äußerlich ist dafür nicht cool, was er erlebt. Aber der ist glücklich drinnen. Der ist glücklich zu preisen. Dass Menschen um uns herum neugierig werden und sagen, so wie der will ich auch. Ich will auch den Jesus kennenlernen. Und jetzt möchte ich auf die 3 ganz kurz eingehen. Und das Erste, da geht es ums Armsein. Arm. Und gewisse Übersetzungen sagen, arm im Geist. Eigentlich wortwörtlich müssen wir sagen, arm im Geist. Aber was Jesus da meint, hat nichts damit zu tun, ob er jetzt wenig Gottesverständnis hat oder ob er einfach ein bisschen weniger Intelligenz hat. Man kann sich nämlich auch streiten, ob es geistig oder geistlich soll heißen. Oder andersrum, wenn du dich anstrengst und immer mehr lernst, dann bist du glücklich. Nein, das ist nicht das, was Jesus mit dem meint. Jesus meint etwas anderes. Er sagt, glücklich ist der, der arm ist vor Gott. Glücklich ist der, der seine Situation einsieht und sagt, ich kann nichts bringen. Herr Jesus, da bin ich. Mein ganzes Elend da. Ich kann nichts bringen. Und jetzt ist es spannend, weil er so total unserem tiefsten aktuell widerstrebt, oder? Ich weiss nicht, wie du im Umgang mit deinen Freunden unterwegs bist, aber selbst bei Freunden kannst du nicht immer nur konsumieren, kannst du nicht einfach dich nur immer holen. Das ist ein Geben und ein Nehmen. In der Arbeitswelt, die anderen geschäftlichen Beziehungen oder so, da reden wir noch gar nicht davon, da kannst du leisten, damit du überhaupt jemand bist. Und Jesus streicht da und sagt, nein. Deine Leistung interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist deine Liebe für mich. Und die drückt sich aus in dem, dass du anerkennst, ich, da bin ich kann nichts zu bringen. Leer sind meine Hände. Ich komme von dich. Ich brauche dich, Herr Jesus. Und das widerstrebt uns so tief, wenn es nicht in unsere Logik hier geht. Und Jesus bricht und stellt den Maßstab. Wo wir sehen, die Maßstab stellt sich auf den Kopf. Und Jesus sagt, und das ist ganz wirklich spannend, die so unterwegs sind, die arm sind, sind glücklich zu preisen. Weil, denen gehört das Himmelreich. Denen gehört das Königreich. Und das ist nochmal so etwas ganz Paradoxes. Oder? Also wenn du arm bist, erbst du genau das, was wichtig ist. Und das ist noch eine spannende Formulierung. Es ist wichtig, dass man immer so auf die Satzstellungen achtet. Jesus sagt nicht, ihr werdet das Himmelreich erben, sondern euch gehört Gegenwart. Also wenn du das einsiehst, wenn du Bankrotterklärung machst von Jesus, dann bist du auch heute. Dann hörst du, die Bibel sagt, du bist versetzt in das Reich hinein. Und dann bist du glücklich zu preisen, weil deine Beziehung zu Gott steht. Und das heisst Armsein. Und darum sollen wir glücklich sein, im Armsein. Da kommt der zweite Punkt. Die Drohende. Ich werde versuchen, mit meinen Augen und der Tränen zum Ausdruck zu bringen. Die Trauernden, das kann zwei Sachen beinhalten, zwei Ebenen. Auf der einen Seite kann das sein, Menschen, die wirklich etwas Trauriges erlebt haben. Menschen, die am nächsten verloren haben, die am Trauern sind. Menschen, die in schwierigen Situationen stehen, wo es einfach nur weh tut. Und es ist effektiv glücklich, der Mensch, der trauern kann. Im Gegensatz zu dem, wo man verdrängt. Das ist die eine Möglichkeit, die Jesus da meint, dass die Person den Trost erfahren darf. In dieser Not hinein. Aber das Zweite ist eine andere Ebene. Und in dieser Ebene geht es um die Fähigkeit, können traurig zu sein über den Zustand von anderen. Und zwar meint Jesus da, dass es euch nicht egal ist, was euer Umfeld macht. Jesus sagt, glücklich ist der, der sein Umfeld anschaut, Menschen um ihn herum, und traurig ist über all diese sündigen Sachen, die passieren. Oder anders gesagt, wo traurig ist darüber, dass die Menschen nicht nach Jesus fragen. Wo eigentlich, und wir können es so auf den Punkt bringen, das gleiche Herzensanliegen haben wie Jesus, dass die Menschen zu ihm kommen, ihn als Herr und Heiland anerkennen. Die gleiche Retterliebe haben wie er. Dass es uns aber auch nicht egal ist, was in unserer Gesellschaft passiert, und da ist unsere Gesellschaft auch Verantwortung gefordert. Dass uns nicht alle Ungerechtigkeit vorbeigeht, hindurch und wir sagen, wir gehen nicht da. Dass wir uns einsetzen dafür. Und diesen Trauernden sagt Jesus, ihr werdet getröstet. Ihr werdet getröstet. Und auch wenn jetzt das in der Zukunftsform geschrieben ist, so glaube ich, zählt der Fläschchen auf heute schon. Perfektion ist in Zukunft, ja, keine Frage. Perfektion ist im Himmelreich, dann wird es keine Tränen geben. Aber die Trauer, die will Jesus auch heute schon der Linie begegnen, weil er weiß, was es heisst, traurig zu sein. Und er will dir darin begegnen. Und dann kommen wir zu der dritten Kategorie. Das sind die Sanftmütigen. Und das ist auch so eine Kategorie, wo wir Menschen müssen sagen, Mann Jesus. Das ist doch jetzt wirklich nicht gerade die wichtigste, oder? Das sind Menschen, wo wir würden sagen, Mann, ein bisschen mehr Ellbogen würde schon gut tun, wenn uns so etwas in Tür bringen. Dem man noch ein bisschen Biss zeigen, sonst bringt das nie zu etwas. Und ich sage, nein, nicht so. Die Sanftmütigen sind nämlich die, die hinten anstochen, die demütig sind, die geduldig sind, die ertragen können, die nicht immer recht haben. Ich sage nicht, selig sind die, glücklich sind die. Das ist ein Maßstab, den ich in meinen Jüngern will sehen. Nicht Rechthaberei, Paulus schon später auf dem Thema, sondern sanftmütig. Und jetzt kommt auch etwas, was interessant ist. Wir Menschen würden sagen, die bringen sich keinen blöden Zweck. Die kannst du abschreiben. Und Jesus sagt, nein, bei mir ist das total anders. Genau die Menschen, seine Maßstäbe sind brutal herausfordernd, darum als heutiges Thema herausfordernde Maßstäbe. Jesus stellt das Zeug auf den Kopf. Er geht gegen das, was wir das logisch empfinden. Das heißt, so nicht. Andersrum funktioniert es. Und ich will versuchen, drei Punkte ganz konkret zu werden. Und der erste Punkt ist, lerne den Bergpredigern kennen. Ein grosser Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du Bergpredigt von dem trennst, wo sie gehen, nämlich den Bergprediger Jesus. Das wird nicht funktionieren. Das wird den Krampf geben. Das wird nicht klappen. Weil dann ist es eine Ethik, ein Prinzip, irgendetwas, was du kannst leisten. Und Jesus sagt, nein. Darum möchte ich dich ermutigen, lerne den Bergprediger kennen. Lerne ihn zu entdecken, was es heisst, die Beziehung mit ihm zu regeln. mit dir rummachen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Klär es. Vielleicht kennst du Leute in deinem Umfeld, wo du weißt, die sind mit dem Bergprediger Jesus unterwegs. Ganz gut fragen, wie sie es machen. Wenn du nicht weißt, du hast auch lieber ein E-Mail schreiben oder anrufen. Ich will dich ermutigen, lass die Frage nicht im Rundstuhl, wenn du sie nicht gelernt hast. Trenn die Bergprediger vom Bergprediger. Lern den Bergprediger persönlich kennen, weil er ist persönlich an dir interessiert. An dir ganz persönlich. Vielleicht kennst du den Bergprediger aber auch schon und bist schon vielleicht seit einigen Jahren mit ihm unterwegs. Und dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, in meinem Leben, wenn ich so die Prinzipien höre von Jesus, läuft mir immer alles so rund. Ich merke da und dort, ich will zwar, aber ich tappe immer wieder drin. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder rangehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Oder wie es die Bibel nennt, Brüste. Rangehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Da und da habe ich es nicht gemacht, wenn du eigentlich gerne hättest. Und ich glaube, das ist ein Prozess, das ich das Leben lang dran. Ich kenne Bereiche in meinem Leben, die sind hart. Aber ich will nicht aufgeben. Ich will mit dem Jesus dranbleiben. Ich glaube fest, dass er die Möglichkeit hat, auch da zum Ziel zu kommen. Wo ist bei dir heute vielleicht ein Punkt dran, wo Jesus den Finger drauf legt und sagt, du, da wäre vielleicht eine Korrektur nötig. Wo in deinem Leben du merkst, dass Jesus sagt, bin ich nicht ganz so happy mit deinem Leben, wie du redest, wie du denkst, wie du tust. Und wenn du merkst, dass Jesus dir da etwas sagt, dann kannst du ihm sagen, oh, bitte um Vergebung. Er hat dir gern vergeben. Und du darfst wissen, es geht ihm nicht um deine Leistung. Er hat dich gern. Wichtig ist für ihn, dass du ehrlich bist mit ihm. Und ihn als absolute Nummer 1 in deinem Leben. Und dann der dritte Punkt und letzte, freue dich über deine Zusprüche, über deine Segnungen, die Jesus dir zuspricht. Freue dich an denen, rechne mit denen. Ist nicht so viel mal im Alltag hin, dass es schwerfällt und wenn du schon wieder kalt bist und schon wieder ein Problem hast oder traurig bist oder was auch immer, dann verschwindet die Segnungen so weit weg. Rechne mit ihnen, nimm sie ihnen in den Alltag. Weißt du, wenn Jesus zu dir sagt? Jesus sagt, glücklich ist der, der traurig war. Das sind seine Gedanken über dich. Glücklich ist der, der sanftmütig ist. Glücklich ist der, der arm ist. Das sind seine Gedanken über dich. Wieso haben wir so negative für uns selber? Rechne mit seiner Gegenwart in deinem Alltag. Glücklich ist der zu preisen, der mit Jesus unterwegs ist. Bei all den Herausforderungen, bei all den schwierigen und den schwierigen Anstellungen, ist mir völlig bewusst, freue dich trotzdem an diesen Verheißungen. Einige werden noch kommen, eins ist so sicher, ist jetzt schon sicher. Freue dich. Ich will die heutige Predigt mit einem Zitat abschließen, wo meiner Meinung nach Herausforderung von diesen Anstellungen, die da auf den Punkt bringt. Ich will dir das lesen, es ist von einem Zitat von einem Theologen, Herr Rahmer. Er schreibt folgendes: Die Predigt verstehen kann nur ein Mensch, der den Mut hat, sich selbst radikal in Frage zu stellen. Sich selbst, nicht die anderen, nicht nur dies und das an sich selbst. Wenn wir uns herausfordern von diesen Anstellungen, oder legen wir uns auf die Seite, ich will dir Mut machen, dich auf den Bergprediger einzulassen. Ich will gerne beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns darin begegnen willst. Danke für die Anstellungen, die du uns da gehst in einer Bergpredigt, die uns ja, herausfordert. Und wo du unser Denken extrem herausforderst, und unser Verständnis sogar ganz auf den Kopf stellst. Dass wir arm sein, dass wir glücklich sein, drin, dass wir dass wir sollen traurig sein und sanftmütig über Sachen, die nicht so logisch sind. Aber du sollst mir dann in meiner Liebe tun, und eure Beziehung zu mir erklärt haben, dann sind wir eigentlich glücklich. Und Herr Jesus, ich möchte bitte für alle von uns, die hier am Suchen sind, drinnen, und die vielleicht noch nicht kennen, Herr Jesus, begegnen ihnen. Schenke, dass sie die Beziehung zu dir dürfen eintreten und finden. Dass sie den Bergpredigt persönlich dürfen erleben. Ich möchte aber auch für all die bitten, die vielleicht traurig sind, tröste, Herr Jesus. Du weißt, wo sie dran sind und sie zu Gnade haben. Du darfst zusprechen. Ich möchte auch bitten für all die Punkte, die vielleicht gemeinsam aufgekommen sind, wo wir merken, da müsste man irgendwie noch mit Korrektur betreiben, Herr Jesus. Schenke uns den Mut und die Kraft, um vor dich zu kommen, um Vergebung zu bitten und da anzupacken. Danke, dass wir mit dir dürfen rechnen. Du bist ein wunderbarer, treuer Gott. Und es geht ja um die Beziehung mit uns, nicht um unsere Leistung. Schenke uns einfach immer wieder die Gnade, dass wir zu dir dürfen kommen, die Ärmellampe und sagen, da bin ich. Ich habe nichts zu bringen. Danke, dass du mich gegeben hast. Danke, dass du uns segnest mit dieser wunderbaren Verheißung, die du da versprochen hast in dem Text. Lern uns das Leben und das Rechnen mit dir. Dir sind Lob und Preis in Jesus Christus. Amen. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit und ich wiederhole mich gerne nochmal, dass du darfst den Bergprediger ganz persönlich kennenlernen. Segnete Zeit.